Der Prophet Habakuk ist einer der letzten Propheten, so wie wir das von Nahum schon gelesen hatten. Er kam etwa 70 Jahre nach Jesaja und Micha und dürfte in der Zeit gewirkt haben von Josia, dem gottesfürchtigen König, dem Enkel des Hiskia, dem Sohn des Manasse. Das kann man also aus den Daten recherchieren, die er anspricht. Und nach ihm kam nur noch Jeremia. Zephania könnte in derselben Zeit gewirkt haben. Aber dann ist schon das Ende des Volkes Israel als Nation in Sicht. Hat einen schönen Namen. Habakuk bedeutet Umarmer. Also so ein Mann wie ich, der gerne mal jemanden nicht auf den Arm, sondern in den Arm nimmt. Das ist ja nicht jedermanns Geschmack und auch nicht jedermanns Sache. Aber ich habe mich gefreut, dass es jemanden gibt, der sogar solchen Namen trägt. Es gibt noch einen Indiz, und auch das lässt ihn mir ähnlich erscheinen, und zwar das dritte Kapitel, werden wir sehen, ist der 151. Psalm. Wir sind ja gewohnt, dass es nur 150 Psalmen gibt. Es gibt aber noch mehrere dazu. Zum Beispiel im zweiten Buch Samuel lesen wir einen, der ist dann allerdings in dieser Sammlung aufgeführt. Und hier ist tatsächlich noch ein richtiges Psalmgebet. Wenn ihr also mal nach dem 151. Psalm gefragt werdet, dann könnt ihr schnell Habakuk 3 aufschlagen. Und ich sage, die Ähnlichkeit ist dadurch, oder die Art, wie er diesen Psalm betet, lässt oder deutet möglicherweise darauf hin, dass er als Levit gedient hat, und zwar als Sänger. Weil die Form dieses Gebets in direkten Umgang mit diesen niedergeschriebenen Gebeten vermuten lässt. Er ähnelt den Psalmen, die wir im Buch, in den Büchern der Psalmen haben, so dass man ihn direkt dort einreihen könnte. Und das wird von manchen Auslegern und Schriftforschern dahin gedeutet, dass er wohl kein Hirte wie Amos oder kein Priestersohn wie Jeremia, sondern wahrscheinlich einer der Sänger war, der Leviten, das waren die Leviten, die diesen Sängerdienst hatten, der dann auch diese Erweckung unter Josia mit erlebt haben wird. Wir lesen heute das erste Kapitel. Der Ausspruch, den der Prophet Habakuk geschaut hat: Wie lange, Herr, rufe ich schon um Hilfe und du hörst nicht? Wie lange schreie ich zu dir Gewalttat, doch du rettest nicht? Warum lässt du mich Unrecht sehen und schaust dem Verderben zu, so dass Verwüstung und Gewalttat vor mir sind, Streit entsteht und Zank sich erhebt? Darum erstirbt die Weisung und der gerechte Rechtsspruch kommt nie mehr heraus, denn der Gottlose kreist den Gerechten ein, darum kommt ein verdrehter Rechtsspruch heraus. Seht euch um unter den Völkern und schaut zu und stutzt, ja staunt. Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ihr glaubtet es nicht, wenn es erzählt würde. Denn siehe, ich lasse die Chaldäer erstehen, die grimmige und ungestüme Nation, die die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnplätze in Besitz zu nehmen, die ihr nicht gehören. Schrecklich und furchtbar ist sie, von ihr selbst gehen ihr Recht und ihre Hoheit aus. Und schneller als Leoparden Sind ihre Pferde und angriffslustig als Wölfe am Abend? Stampfen ihre Pferde kommen von fern her, fliegen herbei wie die Adler, die sich auf den Fraß stützen. Jeder kommt zur Gewalttat. Ihre Front strebt unaufhaltsam vorwärts und Gefangene rafft sie zusammen wie Sand. Mit den Königen treibt sie ihren Spott und Fürsten sind ihr ein Gelächter. Über jede Festung lacht sie, schüttet einen Erdball auf und nimmt sie ein. Dann fährt sie daher wie der Wind und zieht weiter und verheert, so ist der, dem die eigene Kraft sein Gott ist. Bist du nicht von Alters her, o Herr, mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben, Herr, du hast sie zum Gericht eingesetzt und, o Fels, zum Züchtigen sie bestimmt. Du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können, und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. Warum schaust du dann den Räubern zu, schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Machst du doch die Menschen wie die Fische des Meeres, wie die Kriechtiere, die keinen Herrscher haben. Sie alle holt er mit der Angel herauf. Er schleppt sie mit seinem Fangnetz fort und sammelt sie ein in seinem Garn, darüber freut er sich und jubelt. Darum schlachtet er für sein Netz Schlachtopfer und lässt für sein Garn Räucheropfer aufsteigen, denn durch sie ist sein Anteil Fett und feist seine Speise. Soll er darum sein Netz ausleeren und zwar ständig, um Nationen ohne Mitleid hinzumorden? Auf meinem Posten will ich treten und auf den Wall mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was für eine Antwort ich auf meine Klage erhalte. Und der Herr erwiderte mir und sprach. Ich liebe ja solche Texte. Solche Zwiesprachen zwischen Mensch und Gott, weil sie uns eine Anleitung geben, wie wir mit Nöten umgehen können, die uns umtreiben. Wenn wir mal die Schriftform betrachten, nur so werden wir den Text verstehen, was fällt auf? Also was spielt sich ab? Ist das ein Monolog oder ist das ein Gebet oder? Na, zumindest ist es mehr als eine Frage. Kriegt eine Antwort? Ja, das ist dann das zweite Mal schon. Das kann man nämlich ganz leicht überlesen. Der Ausspruch, den der Prophet Habakuk geschaut hat, wo beginnt er denn? Was sagt die Theologin? Natürlich, in Vers 5, da beginnt der Ausspruch, von dem in Vers 1 die Rede ist. Bis dahin ist es ein Klagegebet des Habakuk. Und dann kommt die Antwort Gottes, die geht von Vers 5 bis Vers 11, und dann kommt die nächste Frage des Habakuk und dann kommt die Antwort ab Kapitel 2, Vers 2. Deswegen habe ich mal über den Kapitelrand hinausgelesen. Wir könnten uns mit dem ersten Teil beschäftigen, die Zeit ist ja auch weit fortgeschritten schon. Vielleicht möchte ich den Schwerpunkt auch darauf legen. Aber trotzdem ist es nicht zufällig, dass das Kapitel diese beiden Fragen Habakuks beinhaltet, weil eine die andere nach sich zieht. Der Ausspruch, den der Prophet Habakuk geschaut hat, das ist schon mal ein ganz merkwürdiger Begriff, oder? Normalerweise hört man doch Aussprüche. oder man sieht Visionen oder hat Träume. Aber man kann auch Aussprüche schauen. Ich kenne das selbst. Ich habe das erlebt. Das auf eine Bitte hin. Ich habe mit meiner Frau zusammen Gott angerufen, wegen eines bevorstehenden Hausbesuches, wo ich nur wusste, dass es sehr schwierig sein wird, aber wo ich die Leute nicht kannte. Im massiven Angriff erlebt, und zwar ein Wahnsinns-Kopfschmerz, so dass ich eigentlich nicht hätte losfahren können. Und da habe ich meine Frau gerufen und wir haben gebetet, und in dem Moment, wo wir unsere Stimme zu Gott erhoben haben, gegen diese Behinderung, war das wieder weg. Und ich fahre los, und nach weniger als 10 Minuten Fahrt redet Gott zu mir in einer Schau. Ich habe einen Ausspruch Gottes gesehen. Von daher ist mir dieser Ausdruck vertraut, und sollten wir uns auch mit solchen außergewöhnlichen Kommunikationsformen Gottes vertraut machen. Er hat immer andere Möglichkeiten als wir alleine. Es gab in meiner Kindheit so eine, in meiner Jugend so eine Idee, so eine Fantasie, so eine Science-Fiction-Sache, dass man sagt, ja, wenn wir telefonieren, dann müsste man den anderen noch sehen. Heute ist das längst Wirklichkeit geworden. Und vielleicht können wir uns sowas vorstellen, Gott redet zu uns, während wir sehen, was er sagt. Das ist nicht nur telefonieren, sondern das ist Skype mit Bild. Gott hat also viele verschiedene Möglichkeiten, zu uns zu reden. Und wenn wir heute darauf hingewiesen worden und erinnert worden sind, dass wir uns freuen sollen über sein Wort, wie einer, der große Beute macht, dann ist es eben nicht nur die Bibel zu lesen, sondern dann ist das dieses ganze vielfältige Reden Gottes. Es beinhaltet auch sein Reden durch Träume. Es beinhaltet auch das Schauen dessen, was er uns mitteilt. Es beinhaltet vor allem das lebendig gemachte Wort Gottes, das Rema Gottes. Wann kommt dieser Ausspruch, den der Prophet sieht, nachdem er Gott seinen Kummer klagt? Und ich wage mal, was abzuleiten. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, ach, Gott redet nicht mit mir. Die anderen erzählen immer, dass er mit ihnen redet. Und dann sage ich, hast du denn ihm mal deinen Kummer geklagt? Nicht mal, sondern von ganzem Herzen. Bist du jemand, der Gott sucht, dann kannst du damit rechnen, dass er sich finden lässt. Aber wenn du so dein Leben lebst, nachmittags deine Sportsendung siehst und am Abend dir ein Spiel hinterziehst, dann wird es schwierig sein, dass Gott mit dir redet. Weil dein Herz, deine Sinne geblockt sind mit der gegenwärtigen Welt. Erfahrungen mit der unsichtbaren Welt machen wir, wenn wir uns nach Gott ausstrecken. Und das macht Habakuk. Und das sind nicht Dinge, die irgendwie sehr weit weg sind, sondern das ist das aus seinem Umfeld, was ihn diesen verzweifelten Ausspruch zu Gott machen lässt. Wie lange, Herr, rufe ich schon um Hilfe und du hörst nicht? Wie lange schreie ich zu dir, Gewalttat, doch du rettest nicht? Es steht nicht, wie lange, aber bestimmt nicht nur 5 Minuten. Bestimmt nicht nur diesen einen Tag. Wie lange, wenn einer zu Gott sagt, wie lange bete ich nur schon dieselbe Sache und du antwortest mir nicht, dann hat er das nicht nur 2-mal gemacht. Es gehört zu den Besonderheiten, dass wir in manchen Zeiten Gott lange anrufen müssen, bis er hört. Warum? Warum? Er ist gerade beschäftigt, oder?
Nee, es ist hier, aber das ist eine Zeit, die erstmal vergeben muss, bis er sich gegen den Krieg.
Bis er sich dann darum kümmern kann, weil er so viele andere Dinge noch abzuarbeiten hat. Also ich glaube, dass es auch damit, ja, es hat immer mit der Zeit Gottes zu tun, ja.
Ich denke eher, dass der Betende bereit sein muss, das empfangen zu können.
Das bestimmt. Aber ich... Ja.
Im Glauben gestärkt. Und man gibt Gott dabei ja auch sein ganzes Herz. wenn man das lange braucht. Also ich kenne das aus einem anderen Anliegen, wo ich das dann auch immer wieder Wochen, Monate und richtig zum Herrn schreie.
Ja. Es hat was mit Eindringlichkeit zu tun. Das ist der entscheidende Punkt. Das Gebet des Gerechten bewirkt viel, wenn es ernstlich ist. Das kann man nicht nur sagen, ach lieber Gott, du weißt schon, ich liebe dich und du liebst mich, das weiß ich auch schon. Kannst du dich mal darum kümmern, dass morgen ein bisschen besseres Wetter ist? Das ist kein ernstliches Gebet. Könnte er sich darum kümmern, macht er vielleicht auch mal aus Gnade. Aber ist nicht dieses Beten, Herr, verschließ den Himmel über dieser höllischen Erde, wie das Elia gemacht hat. Und dann hat es nicht geregnet. Diese Eindringlichkeit des Betens ist in vielen Fällen nötig, um Erhörung zu haben. Und ich glaube, es gibt noch was Zweites. Und deswegen schließe ich auch daraus, dass das ein Levit ist, dass ein Mann ist, der gewohnheitsmäßig Gott anruft. Und ich glaube, das ist jetzt eine Hypothese, aber so passt das für mich zusammen. Das ist ein Mann, der ruft Gott an, institutionell oder traditionell, in seinem levitischen Dienst. Immer wenn er im Lobpreis ist, immer wenn er vor dem Volk herzieht, und das wird nicht vielleicht so oft gewesen sein zu der Zeit Manasses, da sagt er, Herr, wie lange soll denn das Elend noch bleiben? Und Gott hatte sich abgewendet von seinem Volk. Und deswegen hört er nicht. Es gibt Zeiten, wo Gott sich von seinem Volk abwendet. Das heißt im Propheten Jesaja, wenn er auch euer Schreien viel macht, will ich nicht auf euch hören. Es gibt Zeiten, wenn Gott lange mit seinem Volk redet und sie wollen nicht hören, dass er nicht hört, wenn sie dann mal was, wenn sie mal reden. Wir lesen das ja gerade im Buch der Richter. Ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Er macht nicht das, was Gott ihm gesagt hat. Dann kommt ein Elend und dann schreien sie zu Gott und dann lässt er sich wieder bitten. Aber nicht immer sofort. Das kennt man, wenn man Kinder erzogen hat und man sagt ihnen was und man sagt ihnen was und man sagt ihnen was und man sagt ihnen was. Und sie sagen, Papa, krieg ich mal 5 Euro. Kann ich mal das, kann ich mal jenes? Natürlich, mein Kind. Ich stehe zu Diensten. Das macht nur jemand, der keine Ahnung von Kindererziehung hat. Sondern, wenn jemand sein Herz dick gemacht hat, dann kann man ihm nicht willfährig sein, wenn er was will. Und ich sage nicht, dass das Herz Habakuks dick war, ganz bestimmt nicht. Aber des Volkes Gottes zu dieser Zeit, in der er gewirkt hat. Es heißt, dass Manasse, und in seine Zeit müssen wir dann austreten rechnen, die ganze Stadt Jerusalem von einem Ende bis zum anderen mit Blut gefüllt hat. Wie sollte Gott denn dort ständig hingucken, außer dass er dann mit der Faust dazwischen haut? Er muss sich dort wegwenden. Und da braucht es Propheten, die in solcher Zeit Gott anrufen und sagen, Herr, guck doch hin. Und dann kommt eine Antwort, mit der er geschockt ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Spannungsbogen des ganzen Kapitels mal lesen. Ich gehe trotzdem Vers für Vers. Dann kommt eine Antwort, die ihn schockt und dann bittet er gleich das Gegenteil. Ich fasse das mal so zusammen. Erst sagt er, warum lässt du mich ungerecht sehen und schaust dem Verderben zu, sodass Verwüstung und Gewalttat vor mir sind, Streit entsteht und Zank sich hebt, darum auch stirbt die Weisung. Also diese Resignation, und dann antwortet Gott, ich habe doch schon eine Lösung für dieses Problem, nämlich die Chaldäer aufgeboten. Und die werden über alles herfallen, niemand wird ihnen widerstehen und alles werden die kurz und klein machen. Und dann kommt sofort die Gegenintervention. Bist du nicht von Alters her, o Herr, mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, du hast sie zum Gericht eingesetzt und o Feld sie zum Züchtigen eingesetzt. Aber bitte, du kannst die Räuber jetzt nicht groß werden lassen. So kann man nur als Prophet reden. Im gottloser Mann würde sagen, na endlich kommt das Gericht Gottes über die. Lass sie mal kommen. Lass doch mal die Chaldeer kommen und endlich diese ganze Gottlosigkeit hier ausrotten. Als Prophet geht er gegen diese Ungerechtigkeit im Volk Gottes vor, dann hört er die Antwort Gottes, ich habe das Gericht schon bestellt, und dann sagt er, oh Herr, bitte mach's nicht gar so schlimm. Das ist, was Jesus tut. Das heißt, er hat für die Übeltäter gebetet. Naja, liest man so. Wisst ihr, was das mit uns macht? Man kann das dann später bei Jeremia wieder lesen. Er leidet unter dem Volk und er leidet unter dem Gericht. Und das bedeutet, dass ein prophetischer Dienst ein Dienst des Leidens ist. Man kann nicht sagen, dass man irgendwann zufrieden ist. Und es beweist auf eindrückliche Weise, dass es schwierig ist, Gottes Gericht herbeizubeten. Er verzweifelt unter der Gewalttat, von der es an anderer Stelle heißt, dass sie die ganze Stadt ausfüllt. Und dann verzweifelt er am Gericht, noch bevor es überhaupt gekommen ist. Weil Gericht natürlich noch mehr Gewalttat bedeutet. Und damit haben wir eine ganz entscheidende Antwort auf diese große Frage, wieso Gott denn so viel Böses zulässt. Weil Böses nur mit noch Böserem gestoppt werden kann. Deswegen ist Gott gnädig und geduldig und langsam zum Zorn und groß an Güte. Weil man Böses nur stoppt durch noch Schlimmeres. Und ich meine nicht, also Böses ist nicht, wenn man mal einen Fehler macht. Das ist nichts Böses. Böses ist dieses Sündigen mit erhobener Hand. Dieses gegen Gott kämpfen.
Was gibt es denn da für einen Ausweg? Diese Brutalität, die im Internet festgehalten ist, diese Clips, die man sieht.
Ja.
Was gibt es da? Wie kann das gestoppt
werden? Nur durch Gericht. Nur durch Gericht. Es gibt keine Möglichkeit, das ist ja einer der Dienste, in dem dieses Werk steht, gegen diese extreme Gewalt und diese Förderung der Gewalttat im Internet anzugehen. Wir haben uns seit einigen Monaten dazu entschieden. Und es sind unfassbare Dinge, die jeden Tag ins Netz gestellt werden. Und ich meine nicht diesen arabischen Terrorismus, sondern ich meine die Gewalttat, die in Anführungsstrichen zivilisierten Ländern zelebriert wird. Dass man ein junges Mädchen einfach erstickt. Dass man den Obdachlosen einfach tot quält, über eine Viertelstunde zu Tode quält und sterbend liegen lässt. Dass man jemanden unter einer Hakenkreuzfahne hier in Europa schächtet, wie man das sonst nur von Islamisten kennt. Solche Dinge. Und wie man beobachten kann, wenn man diese Szene längere Zeit sieht, wie ein Böses das nächste nach sich zieht. Dieses letzte zum Beispiel, was uns endgültig bewogen hat, das auch in die Öffentlichkeit zu bringen und anzuzeigen bei Interpol, ist dem geschuldet, dass man das seit ungefähr 2 Jahren sehen kann, wie täglich in den islamischen Staaten Menschen geschächtet werden, wie viel. Jetzt ist das übergesprungen. Jetzt ist die Gewalttat hier angekommen, in den scheinzivilisierten Ländern. Das geht nicht, dass man dem Sünder Gnade zeigt, sondern das geht nur zu stoppen durch Gericht. Und es ist unsere Verantwortung, dass die Staaten dagegen vorgehen. Und es ist gleichzeitig dieses prophetische Leiden zu wissen, dass eine Gewalttat nur mit einer größeren Gewalttat gestoppt werden kann. Genau in diesem Spannungsfeld steht das Volk Gottes heute, wie damals dieser Prophet. O Herr, wann willst du ein Ende machen? Und dann kommt die Antwort Gottes. Aber nochmal, er erklärt nämlich, er begründet diesen Antrag an Gott, ja, dass er eingreift, weil wegen dieser Bosheit, Ungerechtigkeit, Verwüstung, die Weisung erstirbt, auch das erleben wir heute, die enge Gesetzlichkeit, die Böses eingrenzt, wird weggenommen. Es wird unter einer Toleranz alles ertragen, fast alles. Und der gerechte Rechtsspruch kommt nie mehr heraus, denn der Gottlose kreist den Gerechten ein. Darum kommt ein verdrehter Rechtsspruch heraus. Das erleben wir. Diese Entwicklung erleben wir nicht mehr, wie damals nur auf das Volk Gottes bezogen, sondern in allen sozusagen christlichen Nationen der Welt. Weil dieselbe Abwendung von Gott weltweit vonstatten geht wie damals im Volk Israel. Mit exakt denselben Ergebnissen wie damals. Dass die Gewalttat, die damit in Verbindung ist und die Unfähigkeit, dem Bösen entgegenzutreten, ja, stattdessen, dass man von Staats wegen Böses tut, dahin führt, dass das Recht nicht mehr Recht ist, sondern dass es verdreht wird. Das erleben wir immer stärker, dass überall das Recht gebeugt wird. Mit einem Anwalt kriegst du jeden Verbrecher heute außen von seiner Strafe entfernt. Je größer, umso leichter. Nicht die kleinen, die hängt man weiterhin, aber die richtig schlimmen Verbrecher kommen davon. Und das ist eine Folge der Gottlosigkeit und das ist das, was gefährlich wird für ein Volk und was damals dazu geführt hat, dass eben das Volk nicht mehr reformierbar war. Es gab ja noch kurze Zeit später diesen kurzen Aufschwung unter Josia. Aber dann war es vorbei. Und als der nächste Prophet, Jeremia, auftritt, war das Volk nicht mehr umkehrfähig. Weil das Recht nicht mehr in ihrem Gewissen verankert war, weil ihr Herz nicht mehr erreichbar war. Weil man dann sich so festmacht, dass man sagt, ach, lass uns leben, wie es gerade geht. Lass uns fressen und saufen, morgen sterben wir sowieso. In diese Richtung dreht sich unsere ganze Welt. Und dann antwortet Gott diesem Propheten, und sagt, seht euch um unter den Völkern und schaut zu und stutzt, ja staunt, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ihr könntet es nicht glauben, wenn es nur erzählt würde. Ich erwecke die Chaldäer, eine grimmige und ungestüme Nation, die die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnplätze in Besitz zu nehmen, die ihr nicht gehören. Schrecklich und furchtbar ist sie, von ihr selbst gehen ihr Recht und ihre Hoheit aus. Das waren, wenn man so will, gottlose Leute, die nicht auf die Sterne geachtet haben, die nicht, das waren ja die Assyrer, die ganz Großen, die ganz großen Astrologen, die wirklich ihre Kriegszüge nach den Sternen geplant haben, die Chaldäer, die danach kommen, sind von diesen Sachen emanzipiert und man liest später, dass sie das in sich aufgenommen haben. Wir lesen das bei Nebukadnezar, dass sie die Sterne dort wiederholt und so und das aus allen Völkern die Weisen da zusammenzieht. Aber sie haben aus sich selbst heraus gesagt, wir sind ein Volk, ein Reich, ein Führer. So wie das im vergangenen Jahrhundert wieder aufgestanden ist. Eroberung. Wir sind die Besten und Stärksten. Ein Volk, was aus sich selbst heraus das Recht nimmt, nicht fragt, was Gott dazu sagt, sich darüber gar keine Gedanken macht. Auch da werden wir beobachten, dass die Tendenz in diese Richtung geht. Man fragt nicht mehr nach einer höheren Instanz, sondern aufgrund der allgemeinen Menschenrechte oder aufgrund unserer Überzeugung als Erwählte Allahs oder aufgrund von nicht mehr der Bezug auf Gott und nicht mehr die Ehrfurcht vor ihm und nicht mehr das Fragen, ist es erlaubt? Wir sind diejenigen. Und sie sind nicht aufzuhalten. Und dann Und in Vers 11 wird das nochmal bestätigt. Dann fährt diese Nation daher wie der Wind und zieht weiter und verheert. So ist der, dem die eigene Kraft sein Gott ist. Ihr Lieben, das gilt für alle, für fromme oder unfromme, für politische oder religiöse Menschen. Der, dem seine eigene Kraft sein Gott ist, ist ein Verwüster. Und deswegen hat Gott Gefallen an Schwachheiten. Und haben die Menschen Gottes Gefallen an Schwachheiten, an Nöten, an Bedrängnissen. Das, was Paulus in Römer 5 schreibt. Als ich das erste Mal bewusst gelesen habe, ich kannte das natürlich von meiner Kindheit an, und als ich gläubig geworden war, begann das Wort Gottes lebendig zu werden. Ich war vielleicht 18, als ich das erste Mal gelesen habe, bewusst, hat mich dieser Vers komplett geschockt. Ich lese dir nochmal. Römer 5, Vers 1, Vers 1 bis 3. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir mittels des Glaubens auch Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Na, bis dahin alles klar. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Erfahrung, die Erfahrung aber Hoffnung, die Hoffnung aber beschämt nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Was, wir rühmen uns der Bedrängnisse? Ich möchte die doch irgendwo groß haben. Ich möchte doch die Schwierigkeiten überwinden, doch nicht sie rühmen. Ich habe gedacht, Paul, das muss ich da verschrieben haben. Das kann nicht stimmen. Man muss doch die Schwierigkeiten endlich hinter sich haben, doch die nicht noch wertschätzen. Und doch ist das der einzige Weg, um zu dieser Liebe des Christus zu kommen, zu dieser Sicherheit, zu diesem Frieden, zu dieser Gewissheit des Glaubens. Weil die Kraft nicht unser, sondern Gottes ist. Und wenn es einen Unterschied gibt, wir haben das vorhin in dem Zeugnis gehört, die Hälfte konfessionell gebunden, davon die Hälfte so und die Hälfte so. Aber welche, die richtig glauben? Was ist denn das richtig Glauben? Das kann man so kennzeichnen, der seine Kraft nicht aus sich holt und der seinen Glauben nicht aus sich holt, sondern aus Gott. Das geht nur durch unsere Schwachheit. Wirklich, nur durch unsere Schwachheit. Und bei nicht wenigen Leuten hat Gott mehr Mühe, sie zu schwächen, damit sie seine Gnade annehmen, als sie zu stärken, um dann seine Werke zu tun. Gott nimmt sich unsere Schwachheit an. Er will nicht, dass wir schwach bleiben. Aber wir müssen schwach sein, dass wir in jeder Situation aus seiner Kraft leben. Das ist der entscheidende Punkt. Und schwach bleiben kann heißen, wirklich körperlich, seelisch angreifbar zu sein, aber durch den innewohnenden Christus gestärkt zu sein. Und wer seine eigene Kraft als Gott hat verheert, ist ein Verwüster. Und ich sage es nochmal, egal ob politisch, religiös, sozial, wo jemand aus sich selber herauslebt, zerstört er. Das muss für uns immer neu eine Herausforderung sein, dass wir uns auf Gott verlassen. Unbedingt. Dass wir ihn suchen. Dass wir mit unseren Begrenzungen bei ihm gelandet sind und sagen, Herr, hier bin ich. Alles von mir hast du. Aber es ist nicht mehr als 5 Brote und 2 kleine Fische. Und ihr macht ein Riesenvolk deiner Zeit. Unser Unvermögen in seine Hand öffnet die Quellen der Kraft und Herrlichkeit Gottes. Und dann, und das zeigt mir, dass Habakuk ein geistlicher Mann ist, ein Mann Gottes, der diese Lektion versteht. Erst sagt er Gott was und sagt, das Recht wird doch gebeugt, und dann sagt Gott ihm was. Wer sich dann auf sich selber verlässt, der hinterlässt Verwüstung. Was anderes, sage ich mal in Klammern, habe ich als Zornesrute nicht aufzubieten, als Menschen, die sich auf sich selber verlassen. Die lasse ich dann los. Und das ist das Gericht Gottes. Er zieht seine Gnade weg und lässt dann die hochkommen, die sich auf sich selber verlassen. Das ist Gericht Gottes. Wir denken manchmal, er muss dazwischen schlagen. Mit boshafter Faust, so wie das Menschen machen, wenn sie mal sauer sind. Aber Gott übt Gericht, indem er die Gnade wegnimmt und die Leute hochkommen, die sich auf sich selber verlassen. Das Erstarken des Atheismus, das Erstarken der Gottlosigkeit oder der Gottesbezogenheit, die sich letzten Endes auf die eigene Kraft stützt. Und dort kann man wirklich sagen, das ist das Wesen des Islam, ist die Vergötzung der eigenen Kraft. Dann lässt Gott das los und lässt das hochkommen. Und sofort ist der Prophet wieder dazwischen und sagt, Herr, du bist doch unser Gott. Wir werden nicht sterben. Er spricht ein Wort des Glaubens dagegen. Man könnte denken, er ist ein Charismatiker. Ja, das ist dann die Art, wie man dagegen angeht. Dass man das Wort Gottes bekennt. Dass man die Wahrheit Gottes ausspricht. Wir werden nicht sterben. Mein Gott, mein Heiliger, Herr, du hast sie zum Gericht eingesetzt und du fällst zum Züchtigen sie bestimmt. Du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. Ach, hat er nicht gerade ein paar Verse vorne das Gegenteil behauptet? Hat er nicht gesagt, Herr, du guckst zu lange zu und warum? Dann, wenn Gott sagt, wie er dann handeln wird, wenn wir das Gericht herbeirufen, dann fällt uns ein und sagen, ach ja, du machst es schon richtig. Ich habe das wirklich auch noch jung im Glauben mal durch. Ich habe in meinem Eifer vor Gott in einer Gemeinde von heiligen Leuten gegen Gläubige gebetet, die die Wahrheit verdunkeln, die hier in Ostdeutschland einen sehr großen Einfluss hatten und die diese ganze Bewegung des Geistes Gottes verteufelt haben. Und ich habe wirklich im Eifer Gottes gesagt, Herr, stell dich ihnen in den Weg, dass sie nicht länger Heilige verführen und dass sie nicht länger die Männer Gottes, die ausgebildet werden, in diesen Irrwahn hineintreiben. Und ein Jahr später war die ganze Leitung dieses Werkes tot. Ich habe mich gefürchtet zu beten bis heute. Ich weiß, dass Gott geantwortet hat. So wie er hier auf Habakuk antwortet. Aber es hat mich erschüttert, dass wenn wir gegen das eine Böse angehen, wir dabei nicht was Besseres kriegen. Sondern dann nimmt Gott seine Gnade weg. Und ich habe später gelernt, wie gefährlich das ist. Und beobachte, wie weit verbreitet das ist, wie man gegeneinander betet. Das darf nicht sein. Wir dürfen nicht gegeneinander beten. Und doch, sage ich, lässt Gott das hin und wieder zu, wenn einfach das Maß voll ist. Es ist dann ein prophetisches Gebet. Und er antwortet, und natürlich kriegt Habakuk mit der Angst zu tun. Aber Gott antwortet ihm nochmal. Ich möchte zum Schluss einfach diese kurze Sequenz nochmal beleuchten, die er sagt. Vers 13. Du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. Warum schaust du dann den Räubern zu und schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Mit einem Mal sieht er das ganz klar. Die er eben noch verdammt hat, sind ja immer noch gerechter als solche Leute, das ist wirklich wahr. Auch der verworfene Manasse war gerechter als der von Gott an seine Stelle dann einbrechende Nebukadnezar. Manasse kehrt um. Nebukadnezars Umkehr hat immer mal gerade so lange gereicht, bis er sich wieder erhoben hat. Manasse kehrt nach 55 Jahren gottloser Regierung um bis zu Gott. Das war zu spät, um das Volk zu retten. Aber er war gerechter als dieser König, der der dann Israel ein Ende macht. Und das sieht Habakuk. Und das hält er Gott vor. Und er bringt ein Bild und sagt, dies, den Treiber, den du sendest, der ist ja wie ein Fischer, der einfach mit seinem Garn alles zusammenfischt, frisst das auf und dankt dir nicht, sondern dankt seinem Netz. Räuchert ihm und sagt, ja, weil ich das so gut geknüpft habe, dann kriegt das mal hier Streichereinheiten. So geht heute manchmal mit seinem Auto um oder mit seinem Laptop oder mit sonstigen Besitzern. Man redet mit dem und sagt, na, du gutes Ding, machst aber das oder jenes. Echt, da muss man überlegen, ist das wirklich die richtige Ausrichtung? Ist nicht Gott zu ehren? Und auch das hält der Prophet Gott zuvor und sagt dann zum Schluss, auf meinen Posten will ich treten und auf den Wall mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was für eine Antwort ich auf meine Klage erhalte. Und damit wird deutlich, jetzt hat er Geduld gelernt. Am Anfang ist er so ungeduldig und sagt, Gott, wie lange noch, wie lange noch? Dann antwortet Gott ihm, und das ist ungefähr so eine erschütternde Antwort, wie sie Hiob gekriegt hat, der ja auch so viel Gott zu erzählen hatte. Und der am Schluss sagt, ich bereue in Staub und Asche. Ich lege meinen Mund in den Staub. Was soll ich dir antworten? Auch wenn du mich fragst, kann ich auf tausend nicht eins antworten. Eine Veränderung der Wahrnehmung Gottes. Ich sage das mal so. Wenn wir einen prophetischen Lebensstil führen, wenn wir Gott so anrufen, wird das unsere Wahrnehmung Gottes irgendwann verändern. Wenn Gott uns wirklich antwortet, dann werden wir die Erfahrung machen, dass er so anders ist, als wir das denken. So weiterdenkt. Das ist uns erschüttert. Und eine einzige Begegnung reicht aus, um den Habakuk dahingehend zu verändern, dass er jetzt nicht mehr sagt, mein Gott, nur antworte mir doch mal, sondern ich will warten und spielen und auszuhalten, was dir antwortest. Ich sag mal so, das macht Gott nichts aus. Wie wir begrenzt sind in unsere Vorstellungen, Ideen, wie, oder wenn wir Gott mal so in die Schranken fordern, kann er aushalten. Aber wenn er antwortet, das verändert uns. Wir werden andere Menschen. Und das ist gut. Ehrfürchtiger. Respektvoller. Geduldiger. Und zwar nicht geduldig im Sinne von, naja, müssen wir warten, bis was anderes kommt. Sondern diese gespannte Erwartung. Ich will auf die Warte treten. Dienstbereit. So nenne ich das immer. Ja, das muss man im Alltag üben. Es gibt Zeiten, wo Gott nicht redet. Es gibt Zeiten, wo wir Wartezeiten haben. Aber bitte, nicht abhängen und einschlafen, sondern hörbereit, wachsam. Und Gott antwortet. Und was er antwortet, gibt es beim nächsten Mal. Vater, ich danke dir, dass du derselbe Gott bist heute noch und dass das so ein lebendiges Wort ist. Und ich bejammere vor dir, dass man dieses heilige Wort so schäbig behandelt und dass so wenige dich erkennen wollen, dass ihnen kein Geschmack an diesem heiligen Wort ist. Und doch willst du uns lehren und lehren und fruchtbar machen, unser eigenes Leben. Hilf uns, dass wenn wir so dein Wort hören, dass wir es uns zu Herzen nehmen und uns mit derselben Entschiedenheit ausstrecken nach dir, dass du uns Antwort geben kannst und uns offenbarst, was du zu tun gedenkst. Hab Dank dafür. Amen.